Ich predige heute Morgen über die bekannte Geschichte in Matthäus 4, die Versuchung von Jesus. Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn nachher. Da trat der Versucher zu ihm und sagte: Bist du Gottes Sohn? So gebiete, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinethalben Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stoßt. Jesus sprach zu ihm: Hinwiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagt zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagt Jesus zu ihm: Hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. Ja, es geht hier um eine Versuchungsgeschichte. Ich nehme an, dass jeder von uns Versuchungen kennt in seinem Leben, dass er eine Ahnung hat, was das sein könnte. Eigentlich hat Versuchung zwei Richtungen. Die eine ist die, dass unser Glaube erprobt wird, so wie einer, der zur Prüfung zugelassen wird, zum Beispiel zur Gesellenprüfung, damit er dann hinterher etwas Verantwortlicheres tun darf. Das ist die eine Idee, also Erprobung. Und die zweite, die natürlich von dem Versucher herkommt, ist Verführung, letztlich zum Abfall von Gott. Hier steht Jesus am Anfang seiner Arbeit. Er war gerade getauft worden. Jetzt sollte es losgehen. Das ist eigentlich ein sehr gefährlicher Punkt in einem geistlichen Leben, wenn jemand vor einer neuen großen Aufgabe steht, weil der Feind Gottes ihn dann gerne versucht abzuschießen. Denn wenn er erst in dieser Aufgabe drin ist, dann wird es etwas schwieriger, ihn da wieder rauszuholen. Aber ehe er sie beginnt, wenn man ihn da gleich lahmlegen könnte, dann wäre das natürlich sehr erfolgreich. Ich nehme an, dass jeder Versuchung kennt, Versuchung im Sinne von Bewährung, dass er in Drucksituationen durchhält, dass er aber auch in anderen Situationen spürt, wo er verführt werden soll zur Unwahrheit, zur Untreue, vielleicht irgendwo eine Sucht zu verfallen oder auch nur zur Mutlosigkeit oder Rachegefühle zu hegen, Bitterkeit zu züchten. Ja, worin besteht das Wesen der Versuchung, wenn sie von dem Feind Gottes herkommt? Sein Ziel ist Loslösen von Gott, sich selbst bestimmen, Gott nicht mehr Herr sein zu lassen. Also klingt gar nicht schlecht, selbstbezogen zu leben. Hier bei Jesus werden drei Vorschläge gemacht, was er tun sollte. Einmal ein soziales Wunder, dann ein Schauwunder und schließlich könnte er zur Weltherrschaft kommen, wenn er Satan anbetet. Er hatte 40 Tage nichts gegessen, war hungrig und jetzt sollte er Steine zu Brot machen, wenn er Gottes Sohn ist. Es ist interessant, dass der Feind arbeitet immer mit Druckmitteln und auch wenn es vielleicht nur verbale Mittel sind, bist du Gottes Sohn, dann musst du das jetzt beweisen, indem du Steine zu Brot machst. Der Feind versucht immer, Leute unter Druck zu setzen, moralisch oder emotional oder wie auch immer, damit sie agieren. Ich weiß nicht, wie gut ihr Bibelwissen ist. Diese Frage, bist du Gottes Sohn, zieht sich durch das ganze Leben von Jesus hindurch, bis ans Kreuz. Als er dort hing, was sagten die Leute? Bist du Gottes Sohn, dann steig doch jetzt mal runter und dann wollen wir an dich glauben. Musste Jesus sich beweisen? Wem? Müssen wir unser Christsein beweisen? Ich denke an einen Mann, den Sie kennen vom Namen her, deutscher Philosoph, Pfarrersohn Nietzsche, der sagte, wenn die Christen Erlöste aussehen würden, ja, und was wäre dann? Dann würde er nämlich auch nicht an Jesus glauben. Das heißt, diese Forderungen, die man an fromme Leute stellt, würden diejenigen, die die Forderung stellen, auch nicht gewinnen, denn auf der Basis von Forderungen kommt man nie zum Glauben. sondern nur auf der Basis von Gottes Wort. Also er sollte ein soziales Wunder tun, aus Steinen Brot machen. Ist eigentlich dem deutschen Volk gelungen nach dem Krieg, das Wirtschaftswunder aus den Steinen der Nachkriegszeit Brot zu machen für Millionen. Und dann erscholl das Lob Gottes aus Millionen von Kehlen? Nein, die Gottlosigkeit nahm zu. Das heißt, dass Menschen sozial geholfen wird, ist sehr wohltuend, aber für viele ist es dann der Abschied auch von dem sie vielleicht sonst Hilfe erwarten würden. Er lehnt dieses Wunder ab mit einem Bibelvers, nämlich, dass der Mensch auch von Gottes Wort lebt und das sehr wichtig ist für ihn. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht nur von Kalorien, sondern von dem, was Gott ihm sagt. Der bekäme nämlich sogar ewiges Leben, denn das andere müssen wir irgendwann wieder hergeben. Ja, dann soll er auf den Tempel steigen, das heißt, er ist dort auf dem Tempel, und hinunterspringen, das heißt, eine Schau abziehen. Ich nehme an, dass Sie das wissen, was das ist, eine Schau abzuziehen, hat vielleicht jeder schon mal gemacht von uns oder auch mehrfach. Manche Politiker machen das, um aufzufallen, manche christliche oder sonstige Führer oder Vereinsvorsitzende zieht seine Schau ab. Mancher Teenager, um sein Selbstwertgefühl zu steigern, zieht eine Schau ab. Mancher Ehepartner, um seine Macht zu demonstrieren, eine Schau abziehen. Jesus lehnt das ab, obwohl der Teufel hier sogar Bibelverse einsetzt, dass die Engel ihn ja auf den Händen tragen würden. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Interessant ist, auch der Teufel argumentiert mit Bibelversen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon im persönlichen Leben begegnet ist, dass Ihnen Bibelverse auffielen, wo Sie sagten, das trifft ganz genau meine Situation. Es ermutigt mich. Ja, vielleicht gehen Sie einen falschen Weg. Was heißt einen falschen, einen umstrittenen Weg? Denn wenn er falsch wäre, dann wissen Sie das ja gleich. Und dann lesen Sie so einen schönen Vers, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Bestätigung, diesen Weg weiterzugehen. Oder Sie sind gerade sauer auf jemand und lesen dann diesen schönen Vers, mir gehört die Rache. Es geht zwar weiter, spricht der Herr, aber ich meine, gehört sie nicht auch mir? Oder da liest jemand diesen schönen Vers, Philipperbrief, dass sich vor Jesus alle Knie beugen werden und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Und da wird doch klar, dass einmal am Ende der Zeit alle Menschen gerettet sind. Warum? Weil sie alle ihre Knie vor Jesus beugen und alle bekennen, dass er der Herr ist. Stimmt das? Das ist die Lehre der Allversöhnung, dass einmal alle Menschen gerettet werden. Der Wortlaut spricht dafür, aber man kann freiwillig vor Jesus in die Knie gehen und ihn anbeten. Man kann aber auch von einem Richter gezwungen werden, in die Knie zu gehen. Und ob das dann eine Wohltat ist, ist eine andere Frage. Im Kolosserbrief steht, dass er die erlöst hat im Himmel und auf Erden, aber nicht die unter der Erde. Das heißt, diese Lehre der Allversöhnung ist eine Lüge, obwohl sie natürlich Bibelverse vom Wortlaut her für sich vereinnahmen kann. Wenn der Teufel Bibelverse gebraucht, stimmt immer der Wortlaut und nie der Zusammenhang. Es stimmt immer der Wortlaut der Stelle, aber nie der Zusammenhang, in dem sie steht. Deshalb muss man auch den Rest lesen, um sie gut zu erkennen. Ja, er lehnt also das Schauwunder ab. Er braucht sich nicht zur Schau zu stellen. Und die Weltherrschaft würde ihm angeboten, wenn er Satan anbetet. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie viele Menschen ihre Macht gewinnen von ihrem hinteren Kanal, wo sie angebunden sind und ihre Kraft herbeziehen. Die meisten Menschen glauben ja, dass es keinen Teufel gibt. Das ist nur so eine Kasperle-Figur für kleine Kinder oder vielleicht ein Kirchenschreck aus dem Mittelalter, der die Gesellschaft unter Druck setzen sollte. Dann müssen sie das Böse eben so erklären, all diese Kinderschändungen und die Perversionen, die wir zurzeit erleben, stammen dann immer nur aus dem Menschen ohne Fernprogramm. Ja, was bedeutet das? Er kann Macht verleihen, wenn man ihn anbetet. Das nutzen zurzeit eine Reihe junger Menschen aus. Manche Musikgruppen beziehen daher ihren Erfolg. Manche Politiker hat hier seinen Hintergrund. Manche geheime Orden empfängt von hierher seine Kraft im Leben. Weltherrschaft durch Satans Anbetung. Der Satan ist Fürst der Welt, sagt die Bibel. Deshalb kann er sie auch dem geben, dem er es geben möchte. Er ist mächtig, aber Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und an seiner Seele Schaden nimmt? Die Welt muss er wieder hergeben. Wir waren gerade in Israel, meine Frau und ich. Wir sahen dort die vielen Schichten der Siedlungen, manchmal 15 Schichten übereinander, riesige Stadien von ehemaligen Weltherrschern. Die sind alle gestorben, von denen redet außer Geschichtsbücher niemand mehr. Das heißt, wer nur die Welt beherrscht, der macht das für ein paar Jahre. Wessen Seele Gott gehört, hat die ganze Ewigkeit gewonnen. Jesus lehnt es ab und sagt, hinweg, Satan, du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Das ist das Ziel, nicht nur frei zu werden von Belastungen und Belästigungen, sondern Gott zu dienen und ihn anzubeten. Im Jakobusbrief heißt es, dass Gott selbst niemand versucht, Jakobus 1, Vers 13. In der Bibel haben wir eine ganze Reihe von Menschen, die versucht wurden. Das ist ein hübscher, attraktiver, junger Mann. Er hat Führungsqualitäten und seine Chefin sagt fast täglich zu ihm, leg dich doch zu mir ins Bett. Er widersteht und wird dann durch Intrigen noch ins Gefängnis geworfen. Sie wissen, wen ich meine. Josef, ein Sklave, der später noch der Retter der damaligen Welt wurde. Oder ein Mann, der seine Familie verlor, der seinen Besitz verlor, seine Gesundheit verlor. Er wurde getestet durch Leiden, aber er hielt daran fest, dass Gott sein Freund ist. Hiob. Oder ein junger Mann, dem versprochen wurde, er würde König werden. Und er wartete dann darauf Jahr um Jahr und sein Vorgänger machte ihn zur lebenden Zielscheibe für sich. Er versuchte ihn immer wieder umzulegen. Es war der David. Er musste sich mit den Rachegefühlen auseinandersetzen, aber er hat sie besiegt. Jesus wurde später von seinem Freund Petrus angegangen. Er sollte doch ja nicht diesen Weg nach Jerusalem gehen und dort etwa gar auch noch am Kreuz sterben. Das wäre doch ganz unmenschlich. Was sagt Jesus ihm? Hinweg mit dir, Satan. Das heißt, er jagt seinen Freund weg, weil er weiß, aus der Stimme dieses geliebten Mitarbeiters spricht im Moment gerade der Feind Gottes. Und das finde ich besonders schlimm, wenn Menschen, die einem sehr nahe stehen, die man liebt, die einem auch lieben, gerade durch ihre emotionale Liebe einem persönlich den falschen Weg weisen und ihn führen möchten, weil sie das Beste für uns wollen, aber keinen Einblick haben in das, was Gott mit uns vorhat. Im Jakobusbrief steht, selig ist der Mann, der die Versuchung standhaft erträgt und dass aus der Versuchung Geduld wird, wenn man sie erträgt und die Geduld ein vollkommenes Werk zur Folge haben soll, das heißt eine Vorbereitung zum Dienst. Ich vermute mal, dass wir in viele Schwierigkeiten einfach so hineintappen, dass wir gar nicht spüren, dass das eine Prüfung unseres Glaubens ist, dass wir uns irgendwie durchwursteln mit unseren Möglichkeiten und Mitteln, dass wir statt geistlicher Waffen natürliche einsetzen, das heißt Wut, Zorn, Verzweiflung, Sorge, Beziehungen, Tricks, Lügen. Während Gott uns den Sieg geben könnte, wie es im Johannesbrief heißt, unser Glaube ist der Sieg. Das heißt, wir könnten uns nicht nur durchmogeln, sondern mit Jesus etwas besser durchkommen und mit dem Wort Gottes verbunden leben. Jesus hat dreimal Bibelworte gebraucht, deshalb ist es gut, die Bibel zu kennen und sie auch einzusetzen im Leben. Nicht, indem man anderen Leuten fromme Verse sagt, sondern indem man sie sich selber sagt, in der entscheidenden Situation sie auch weiß. Jeremia steht zum Beispiel Kapitel 17, Vers 8 von jemandem, der über Gottes Wort nachsinnt und ihm vertraut. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Hitze kommt. Das heißt, wenn es schwierig wird im Leben, kommt er trotzdem durch. An der Stelle greift der Feind Gottes relativ raffiniert an. Manche von uns hat sich schon oft vorgenommen, die Bibel täglich zu lesen und schafft es nicht. Morgens ist er zu müde, abends hat er keine Lust mehr dazu. Und wenn ich keine Lust habe, ist es dann nicht unredlich, mich zu zwingen, die Bibel zu lesen. Gott möchte doch Freiheit und nicht Zwang. Frage, wie oft haben Sie eigentlich Lust, arbeiten zu gehen? Auch jeden Tag? Und wenn Sie irgendwelche Pillen schlucken, haben Sie da immer Lust, das zu tun? Oder wenn Sie zum Arzt gehen müssen, wöchentlich eine Spritze abholen, freuen Sie sich darauf und sagen, da gehe ich gerne hin? Haben Sie immer Appetit gehabt? An der Stelle merkt man, wie wir uns ein bisschen selbst betrügen lassen. Es ist gut, gewisse Regelmäßigkeiten zu entwickeln, wenn man weiß, das ist wichtig für mich. Und da muss man manchmal auch Unlustgefühle überwinden. Ich denke, das ist auch Sieg. Von Luther wird mal gesagt, Wenn der Teufel käme und fragte, wohnt hier der Dr. Martinus Luther, dann würde ich sagen, nein, hier wohnt Jesus Christus. Denn er hatte diese Überzeugung, dass er mit Christus gestorben ist. Das heißt, eigentlich Christus der Mittelpunkt in seinem Leben sein möchte. Ich denke, wir kommen oft dann in Gefahr, wenn wir meinen, wir haben alles unter Kontrolle und alles im Griff. Ehe mein Schwiegervater starb, nach einer Operation, sagten die Ärzte auch, wir haben alles unter Kontrolle. Nur leider dann den Kreislauf nicht, deshalb war er schon am nächsten Tag tot. Wenn wir meinen, wir hätten alles unter Kontrolle, dann ist das nicht schlecht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Frage, ist da noch einer, der mit mir kontrolliert, der die Macht in Händen hält, oder bin nur ich das, der kontrolliert? Ich denke an einen Mann, der Medizin studierte, der sich sehr für Jesus einsetzte, der viele Glaubensgespräche führte und feststellte, es ist alles für die Katz. Ich gebe mir sehr viel Mühe und es kommt überhaupt nichts dabei heraus. Es hat er viele Jahre gemacht und dann kam es zu einer Art Zusammenbruch bei ihm. Er sagte, ich als Missionar aufs Missionsfeld gehen, wenn ich schon zu Hause es nicht schaffe, Menschen zu gewinnen für Jesus, was soll denn da draußen werden? Und in diesem Zusammenbruch hat er dann einen Bibelvers entdeckt, der ihm das ganze Leben verändert hat. Galater 2, Vers 20, da heißt es, ich lebe, aber nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Und das wurde dann seine Lebenseinstellung, Christus in mir, das ist das Entscheidende. Er hat dann viele Menschen für Jesus gewonnen, er hat inzwischen ein Werk aufgebaut mit vielen Zweigwerken auf der ganzen Welt. Manche kennt ihn, sein Name ist Jan Thomas, ein Engländer, der dann auch Gründer der Fackelträger wurde, unter anderem auch der Klostermühle. Ein Zusammenbruch, wo er feststellte, Christus in mir, das ist das Entscheidende, nicht meine Frömmigkeit für irgendwelche anderen Leute, wobei der Einsatz natürlich nicht geschmälert ist. Im Jakobusbrief heißt es, naht euch Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Da heißt es nicht, kämpft gegen den Teufel, hasst ihn, nein, da steht nur, naht euch Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen, näheren. Ich weiß nicht, ob Sie gerne fotografieren. Ich muss manchmal lachen, wenn ich so Leute sehe, die irgendwelche Personen fotografieren. Da steht dann die Person da drüben an der Wand und der Fotograf hier und dann fotografiert er diese Person. Und ich stelle mir das dann vor, wenn er das Bild von der Entwicklung abholt, da hat er da so ein paar Millimeter große Figuren drauf. Er weiß natürlich, wer das ist, weil er sie ja selber fotografiert hat, aber viel sehen kann man nicht. Ein Tipp ist näher ran, beim Fotografieren, aber auch im Glauben. Näher ran an Jesus, dadurch wächst sein Einfluss und seine Macht in unserem Leben und auch die Fähigkeit zu widerstehen. Wir sind nicht befreit von der Gegenwart des Feindes, aber wir können befreit werden von seiner Macht. Der Feind ist mächtig, sehr mächtig, aber Jesus ist allmächtig. Das ist ein Riesenunterschied, ob jemand viel Macht hat oder alle Macht. Ja, der Feind greift oft ein durch unsere fünf Sinne. Die Hauptangriffsflächen sind unsere Augen. Die meisten Versuchungen kommen durch die Augen auf uns. Durch Personen, durch Dinge, die wir sehen, oft auch neuerdings durch viele Medien, die mancher sieht. Aber auch Gerüche können zur Versuchung führen, Berührungen, Gefühle, auch Gedanken. Dann kann natürlich uns Aggression hochkommen, so dass wir jetzt bereit sind, irgendwie aktiv zu werden in zerstörender Weise. Und der Feind uns dadurch versuchen, durch unsere Emotionen, aber auch genau durch das Gegenteil, dass jemand Harmoniebedürfnis hat und mit allen den Ausgleich sucht, auch mit denen, bei denen es gar nichts taugt, eine Harmonie herzustellen. Jesus sagte mal seinen Freunden in Lukas 6, Vers 26, wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden. Das heißt, wenn ihr mit allen Menschen in Harmonie lebt, auch mit denen, die absolut nichts taugen mit ihrer Einstellung. Das taten sie auch bei den falschen Propheten. Das heißt, auch Harmoniebedürfnis kann zu einer Versuchung werden, wenn es zum Ausgleich führt an Stellen, wo eigentlich Harmonie nicht angebracht ist, sondern Distanz, Unterscheidung. Der Feind greift an durch Lügen. Das können ganz simple Selbstgespräche sein. Kennen Sie so Selbstgespräche? Ich kann nichts, ich bin ein Trottel, es läuft sowieso alles schief, hier komme ich überhaupt nicht mehr raus. Kennen Sie irgendjemand, der nichts kann? Ist mir noch nicht begegnet. Gibt es eine Situation, die völlig ausweglos ist? Jesus sagt, ich bin die Tür. Das heißt, er ist jemand, der weiterführt nach vorne. Und dass man einfach auch überprüft, ist eigentlich dieses Gespräch der Wahrheit entsprechend oder nicht auch schon ein Stück Lüge. Ideologien können einen belügen, religiöse Einstellungen können Lüge sein, denken wir an manche Gruppierungen, die es so gibt. Selbst eine amerikanische Außenministerin will sich bemühen, mit der deutschen Bundesregierung über die religiöse Toleranz in Deutschland zu reden, weil Scientologen unter Druck gesetzt würden hier bei uns. Da sieht man also, wie Lügen selbst bis in die höchste Politik Einfluss gewinnen und ein Stück Verblendung verursachen. Die Moral unserer Gesellschaft ist wie eine Spinne, die ihr Netz baut aus dem Blut ihrer Opfer. Sag, guck mal, so viele machen jetzt statistisch gesehen schon diesen Lebensstil, dann kannst du da doch bedenkenlos mitmachen und schon gewinnen sie ihr nächstes Opfer. Denn in unserer Gesellschaft ist ja vieles toleriert und erlaubt, was bei Gott absolut falsch und verboten ist, was er ganz anders sieht. Systeme der Welt- und Naturerklärung können absolute Lüge sein, auch theologische Systeme, wenn sie nur klug erdacht sind, aber ohne die Wahrheit des Wortes Gottes. Gottes Wort ist wie ein Schwert, steht im Epheserbrief, und das sollen wir einsetzen, um Klarheit zu gewinnen und weiterzukommen. Schöner Vers im Psalm 119, 133 heißt es, mache meine Tritte fest in deinem Wort und lass kein Unrecht über mich herrschen. Es ist sicher gut, sich Verse einzuprägen, damit sie einem zur richtigen Zeit wieder einfallen, denn im Hebräerbrief steht es, dass Gottes Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und deshalb kann man es nach innen und außen einsetzen, auch in Drucksituationen zur Ermutigung. Die Frage ist natürlich, bei einem Schwert bin ich bewaffnet oder habe ich das Schwert zu Hause liegen, wohl verpackt, damit es nicht rostet? Habe ich es im Einsatz dabei oder nur irgendwo verfügbar, aber im Moment leider unerreichbar? Die Gemeinschaft mit Jesus befähigt zum Widerstand. Er führt uns in manchen Kampf hinein, aber auch hindurch und schenkt dabei Frieden im Herzen. Wenn wir uns anpassen, wenn wir nachgeben, dann gewinnen wir vielleicht vorübergehend Ruhe. Das ist ja eine Entspannung, wenn man nachgibt, klar. Aber was wir nicht, mit Sicherheit nicht gewinnen, ist inneren Frieden. Der Einstieg war, ob Sie oder ich Versuchungen kennen. Ich nehme an, jeder kennt so etwas. Der eine Punkt ist, es kann eine Zulassung sein, eine Prüfung. Einfach, Gott möchte sehen, er hat uns vorbereitet, wie wir da durchkommen, um uns dann weiterzuführen. Der Feind kann es natürlich benutzen, um uns von Gott zu lösen, dass wir jetzt das Leben in die Selbstverwaltung übernehmen und nicht mehr nach Gottes Plan und Willen fragen und leben. Näher ran an Jesus, er ist der Sieger, nicht ich. Und dann heißt es, dass der Feind flieht. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du da durchgehalten hast, dass du auch bereit bist, in unserem Leben deine Liebe, deine Kraft, deinen Frieden, auch deinen Sieg zu entfalten. Segne dazu jeden von uns. Amen.